Komm, ich melde das ab. Schon noch machen vor dem Jairana Madhava. Wir machen erst Jairana Madhava, weil damit. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Also zu Anfang unserer kleinen Vorlesungsreihe Krishna-Bewusstsein in der Praxis wollen wir an dem besonderen Tag noch die nötige Ehre erweisen, indem wir über Balaram, dessen Erscheinungstag wir heute feiern, sprechen. Ich habe hier ein außergewöhnlich schönes Foto von Lord Balaram, der mit Krishna tanzt, und jeder, der die Glückseligkeit des Krishna-Bewusstseins durch die Augen sehen will, dem möchte ich empfehlen, das sich später zu betrachten. So, Lord Balaram ist die erste Erweiterung Sri Krishnas. Er ist somit ebenfalls die höchste Persönlichkeit Gottes und Krishna ebenbürtig. Ja, der einzige Unterschied zwischen Balaram und, das ist jetzt auch Balaram gewesen, hier, Balaram da. Der einzige Unterschied zwischen Balaram und Krishna ist die Hauttönung. Sri Balarams Hauttönung sieht aus wie ein weißer Kristall. Seine Schönheit, so heißt es, wird verschönert durch Ohrringe, die bis auf seine Wangen gehen. Er hat einen wunderschönen Tilak aus Moschus und eine breite Brust, die mit einer Girlande aus Gunja verziert ist. Das sind so kleine Beeren, wie man sie in Vrindavan findet. Er hat blaue Gewänder und seine Stimme ist stets sehr tief und seine Arme sind sehr lang und reichen sehr weit herunter. Sri Balaram erscheint immer wieder, um Krishna zu dienen. Er wird deswegen auch als die Persönlichkeit Gottes, als Diener bezeichnet und dient Krishna in insgesamt 5 transzendentalen Beziehungen. In der neutralen Beziehung erweiterte er sich als Sri Dham, der heilige Ort, über den, in dem Sri Krishna erscheint. In einer neutralen Beziehung erweiterte er sich auch in den Sitz des Herrn, Anantashesha, den Brahmensrat des Herrn, die Patya, das heißt die Füße oder Sandalen des Herrn. Stellt also alle Dinge zur Verfügung, die Krishna benötigt. In seiner in einer Dasya-Beziehung, einer der Beziehung als Diener, massiert Krishna manchmal seinen älteren Bruder, massiert Balaram seinen älteren Bruder Krishna, nach dem Ring zum Beispiel in Goloka Vrindavan. Ihr habt eben ganz richtig gehört, Krishna ringt manchmal. Die höchste Persönlichkeit Gottes erfreut sich in Lilas, in transzendentalen Spielen, die weit jenseits der Erscheinungsweisen der, oder des materiellen Lebens sind und die immer höchst wundervoll sind, dadurch, dass sie durch keinerlei Gesetzmäßigkeiten, wie wir sie hier kennen, nicht mal durch die Gravitation gebunden sind. Krishna ist also auf der spirituellen Ebene in transzendentalen Spielen tätig und Balaram dient ihm in diesem Lila-Bereich, indem er ihn zum Beispiel massiert oder manchmal mit ihm Reiterkämpfe ausfecht. Balaram erweitert sich jedoch auch als Diener in einer anderen Art und Weise. Krishna hat nicht nur transzendentale Spiele, Krishna sorgt auch dafür, dass die materielle Welt geschaffen wird, erhalten wird und letztendlich vernichtet wird. Und Balaram hilft ihm dabei, indem er auf diese Funktion aufpasst. Von ihm gehen die materiellen Welten hervor, genauer gesagt von ihm in seiner Erweiterung als Kardinal Dakshai Vishnu. Er erhält sie, die Universen, und er geht auch in jedes Atom in diesen Universen ein. So sorgt Krishna sich also um die, oder so dient Balaram seinem Bruder Krishna, indem er für die Schöpfung, die Erhaltung und schließlich am Ende die der Vernichtung der Welt sorgt. Das ist auch ein Dienst. Das tut er in der Beziehung als Diener. Wir erfahren aus den Schriften, dass Balaram auch elterliche Gefühle zu Krishna entwickelt, indem er seinen Bruder beschützt vor vielerlei Ungemach. Und schließlich erfahren wir auch in ganz vertrauten Werken der Goswamis, dass Balaram in einer ganz besonderen Erweiterung ebenfalls dem Madhurya Rasa, dem Herrn, dient. In einer Erweiterung als eine Manjari, wo er an den ehrlichen Spielen des Herrn teilnimmt. Aber dies ist ein Thema, was sehr, sehr vertraulich ist und was nicht in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Was wir aber trotzdem gemacht haben, weil wir hier im Freundeskreis sind. Lord Balaram, ich suche hier noch gerade nach einem Zitat, was ich euch gerne vorlesen möchte. Obwohl Balaram dem Herrn so nahe steht, dass er als die höchste Persönlichkeit Gottes in seiner Form als Diener betrachtet wird, ist er trotzdem nicht Krishna. Das sieht man in einem ganz bestimmten Lila. Und zwar wollte Balaram einmal Krishna für einen Tag sein. Da wir eben sagten, dass sie absolut analog sind als Brüder, sagte Balaram zu Krishna: Krishna, bitte gebe mir dein Turban mit der Pfauenfeder und dann werde ich für einen Tag einmal Krishna sein. Leg dich in dieser Zeit rasten, ich mache das alles. So, an diesem Tag war es, wo der Dämon Kamsa den fürchterlichen Keshi, der die Form eines gewaltigen Pferdes angenommen hatte, eines wilden Hengstes, nach Vrindavan schickte, um Krishna dort vernichten zu lassen. So, als Keshi an das Ufer der Yamuna galoppiert kam, sah er Balaram, der genauso aussah wie Krishna und auch die Pfauenfeder trug. Und er ging zu Balaram hin und trat ihm ohne Vorankündigung in die Brust, worauf Balaram für mehrere hundert Meter geschleudert wurde. So müde sammelte er sich auf vom Boden und sagte: Das ist mir too much, Gott zu spielen. Das ist eine zu schwierige Aktivität. Und so ging er verdrossen zurück nach Vrindavan und sagte: Krishna, hier hast du dein Turban zurück und deine Krone, deine Pfauenfeder. Dann ging er noch schnell zu Rohini. Balaram wird auch beschrieben als Rohini Sutra, der Sohn von Rohini. Er weinte dort und Rohini sagte: Halb so schlimm, nahm ihn auf den Schoß und dort schlief Balaram dann friedlich ein. Krishna nun ersetzte die Feder und nahm die Flöte, die er Balaram ebenfalls ausgeliehen hatte, in seinen Gürtel zurück und ging zu Keshi und sagte: Keshi, komm jetzt. Und tötete ihn dann ohne Anstrengung. Obwohl wir gesagt haben, dass Balaram als die erste Erweiterung von Krishna sich im Wenigen unterscheidet von Krishna und somit Krishna selber ist, ist er auf der anderen Weise gesehen, auf eine andere Weise gesehen, doch nicht Krishna. Gleichzeitig eins und doch verschieden. Wie oft werden wir diesen kurzen Satz noch hören? Und das macht wiederum Balaram für alle Freunde Krishnas und Devotees Krishnas sehr, sehr, sehr wichtig. Denn Balaram ist ein Diener Krishnas. Balaram kann uns als der vertrauteste Diener des Herrn etwas geben, was uns Krishna nicht so leicht gibt. Nämlich den Einlass in seinen transzendentalen Dienst. Balaram kann uns rufen zu diesem Dienst, zu Krishna. Krishna wartet, bis wir uns beschäftigen, aber Balaram ruft uns, damit wir uns beschäftigen. Balaram hat eine ganz bestimmte Funktion, eine Funktion, die sich bis in die materielle Welt hinein ausdehnt, durch seinen Vertreter. Balaram zerstört oder nimmt nämlich die Anattas, diese Hindernisse in unserem Herzen, die uns immer wieder daran hindern, dem Pfad des spirituellen Lebens mit Entschlossenheit zu gehen, die nimmt er. Er tut dies auch in seiner Form als Nityananda. Genauso wenig, wie jemand zu Lord Chaitanya kommen kann, ohne durch Nityananda zu gehen, so kann er auch nicht zu Krishna kommen, ohne durch Balaram zu gehen. Wusstet ihr, warum Balaram einen Flug in der Hand trägt? Um unser Herz umzuflügen. So dass die ganzen Unkrautpflanzen, die da wachsen, und das Wachstum des hingebungsvollen, der Pflanze des hingebungsvollen Dienstes stören, beseitigt werden. Krishna hat die Flöte, weil durch die transzendentale Flöte er die Lebewesen anzieht. Doch jemand, dessen Herz voll mit Unkraut ist, der kann sich nicht angezogen fühlen zu Krishnas Flöte. Der fühlt sich angezogen zu Mayas Gedröhne. So, ich sprach eben davon, dass Balaram Funktion bis in die materielle Welt hineingeht. Das ist so zu verstehen. Der spirituelle Meister ist der Vertreter Balarams in dieser materiellen Welt und er hilft uns ebenfalls, das Unkraut aus unserem Herzen zu bekommen, die Anattas aus unserem Herzen zu nehmen, sodass wir mit einem Herzen, das rein ist durch Balaram und seinem Vertreter, dem spirituellen Meister, uns in Krishnas Dienst beschäftigen können. Ich möchte also alle, die es noch nicht getan haben, heute ermutigen, sich mit großer Intensität über ihren spirituellen Meister und den Dienst an ihrem spirituellen Meister bewusst zu werden und zu Balaram, um die nötige Kraft zu bitten, sich im Dienste des Krishna-Bewusstseins zu beschäftigen. Das ist also ganz kurz, was ich heute gerne sagen möchte zu Balaram. Mir ist völlig klar, dass ich manche unserer Zuhörer heute ein wenig überfordert habe damit, weil es eben so ein spezielles Wissen ist. Nimmt es nicht als eine Abschreckung, sondern nimmt es als einen großen Ansporn auf. Krishna-Bewusstsein ist voll mit Wissen, spirituellen Wissen. Es gibt immer noch mehr zu lernen. Jetzt aber wollen wir uns ganz schnell und unverzüglich auf ein Thema begeben, was jedermann und jede Mataji, jede Frau erreichen wird. Wir möchten nämlich unser Seminar einleiten, Krishna-Bewusstsein in der Praxis, die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur überwinden. Ich möchte gleich am Anfang sagen, dass ich die Inspiration für dieses Seminar bekam durch zwei meiner lieben Gottbrüder, nämlich Ravinder Swarup Prabhu, der über dieses Thema gesprochen hatte, und auch Kundali Prabhu, der ebenfalls eine Reihe darüber gab. Ich habe diese Inspiration von beiden aufgenommen und dann lange darüber nachgedacht, um schließlich eine Präsentation hierüber geben zu können, von der ich meine, dass sie jedem, der sie versteht, helfen kann, wirklich Fuß zu fassen im Krishna-Bewusstsein. Ich glaube, alle, die sich hier eingefunden haben, in unserem Ferienlager, kennen von einer Eigentümlichkeit in ihrem spirituellen Leben, die sie überwinden müssen. Und zwar ist es unser eigener Geist. Manchmal kommt es vor, dass wir uns sehr inspiriert fühlen für das transzendentale Thema. Wir stehen rechtzeitig auf, wir tun mit großem Wohlbehagen Hare Krishna uns in der spirituellen Praxis beschäftigen. Wir haben keine Zweifel im Herzen. Wir spüren so eine Stärke, dass wir glauben, innerhalb kürzester Zeit die ganze Welt überzeugen zu können im spirituellen Leben. Und dann plötzlich, von einem Tag auf den anderen, ist alles verloren. Wir denken, dass wir keinerlei Hoffnung haben im spirituellen Leben. Wir fühlen uns angezogen zu Tätigkeiten, die wir eigentlich vielleicht schon vor einem Jahr als äußerst ungünstig für unsere spirituelle Entwicklung anerkannt haben. Unser Geist geht tief durch die niederen Planetensysteme, beschmutzt sich in jeder Pfütze und kommt dann völlig unkenntlich gestaltet in unser Leben zurück und sagt, ich habe keine Lust mehr. Nicht? Kennt ihr das Phänomen? Ja. Manche schaut mit einem weise gewordenen Lächeln auf mich. Das ist ein Problem. Und ich möchte gerne heute versuchen, diese beiden Funktionen des Geistes in einem sehr wissenschaftlichen Sinne zu erklären. In Sanskrit heißen diese beiden Funktionen des materiellen Geistes sofort, jetzt bin ich immer ich habe ungefähr 50 Seiten Notizen über die verschiedensten Themen, für die verschiedensten Seminare. Ich muss hier mal schauen, ob wir sie hier haben. Yes. Para und Avara. Para heißt, dass man sich mit transzendentalen Tätigkeiten beschäftigt und sich angezogen fühlt zu spirituellen Dingen. Wenn der Geist in dieser Kategorie aktiv wird, ist er unser allerbester Freund. Er fühlt sich spontan angezogen zu Erzählungen über die Persönlichkeit Gottes. Er fühlt sich zu tugendhaften Beschäftigungen angezogen. Ein solcher Geist ist sehr angezogen zu Dingen, die mit Rechtschaffenheit und Wahrhaftigkeit und Entschlossenheit zu tun hat. Der Geist kann jedoch genauso wie eine Münze auf eine andere Seite fallen. Und plötzlich ist er Avara. In dieser Funktion ist der Geist die Ursache für Fesselung. Der Geist ist depressiv, der Geist entwickelt Zweifel, große Anhaftung und dergleichen mehr. So, in unserem Seminar wollen wir versuchen, das Wissen und zum Schluss auch die nötige spirituelle Kraft zu vermitteln, die uns hilft, unseren Geist zu dirigieren, sodass er in der Para-Funktion unser Freund bleibt. Immer wieder ist es so, dass diese beiden Funktionen der bedingten Seele Schwierigkeiten machen. Ich habe von den Devotees ungefähr 2 Plastiktüten mit Post gekriegt und die ich bearbeite mit großer Freude, das ist ein wichtiger Dienst. Ungefähr die Hälfte der Briefe, die ich habe, beschäftigen sich mit Themen, die in der Avara-Funktion des Geistes drin sind. Man hat Schwierigkeiten und man versucht sie zu lösen, indem man einen älteren Gottgeweihten oder den spirituellen Meister zu Rate zieht. Und ein anderer Teil der Briefe beschäftigt sich mit ekstatischen Berichten von Krishna-Bewusstsein, von Zeugnissen über den Eingriff des Herrn in das tägliche Leben eines Devotees oder der Devotees, die sich mit spirituellem Leben beschäftigen. Es ist also nicht nur für den Einzelnen wichtig, sich mit diesen beiden Funktionen bei sich selber zu befassen, sondern auch für eine Bewegung, eine transzendentale Bewegung, wie die ISKCON sie ist, nötig, sich mit diesen Funktionen des Geistes zu beschäftigen. Wenn es nämlich nicht den einzelnen Mitgliedern in der Bewegung gelingt, ihren Geist zum Freund zu machen, so wird die Bewegung als Ganze gesehen nur mit großer Schwierigkeit ihre transzendentalen Ziele erreichen, nämlich Krishna-Bewusstsein zu den gefallenen Seelen zu geben. So, ich möchte heute über die dieses große Geheimnis, was wohl jeden Freund Krishnas manchmal zur Raserei bringt. Ich möchte dieses Geheimnis lösen, indem ich versuche zu erklären, woran es liegt, dass wir manchmal im Maya sind. Maya heißt Illusion. Was die Ursachen dafür sind und was wir tun können, um diese Illusion zu überwinden. Das soll das Thema sein. Das ist ein großes Wissen, eine große Wissenschaft. Krishna erklärt zu Beginn des 14. Kapitels, was die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur heißt, dass er jetzt im Begriff ist, das höchste Wissen zu geben, das beste von allen Wissen, durch das alle Weisen in der Vergangenheit die Vollkommenheit erreicht haben. Oh, jetzt wird es sogar noch ein bisschen Licht. Hare Krishna, jetzt scheint es gut voranzugehen. Dieses Wissen, was wir heute behandeln wollen und dann an zwei weiteren Tagen, ist auch ein Wissen, was jeder sehen kann. Ihr braucht euch nur mit eurem Stuhl in eure jeweilige Großstadt reinzusetzen, an irgendeine Straßenkreuzung oder bei uns in Heidelberg durchs Fenster auf den Busbahnhof zu schauen, und ihr werdet sehen, wie die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur, die in dieser Welt alles, unser Geist, unsere Gedanken, Menschen, Objekte in der Welt und alles kontrollieren, wie sie wirksam sind. Die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur werden von Krishna in der Bhagavad Gita beschrieben. Es ist manchmal schwierig, diese Erscheinungsweisen direkt so wahrzunehmen. Man kann sie jedoch anhand ihrer Wirkung auf das Bewusstsein wahrnehmen. Und wir wollen ja gerade das Bewusstsein reinigen und das Bewusstsein auf eine Stufe bringen, wo wir unseren Geist immer zum Freund gemacht haben. Und deswegen müssen wir zunächst einmal sehen, was diese drei Erscheinungsweisen der Natur, die unser Bewusstsein beeinflussen, im Einzelnen sind. Ich möchte einmal anhand der Symptome diese Erscheinungsweisen erklären. Es ist genauso wie, wenn man eine Krankheit versucht ausfindig zu machen, dann kann man anhand der Symptome sehen, dieser Mensch hat Fieber oder dieser Mensch hat Gelbsucht oder dieser Mensch hat Blausucht. Genauso kann man die Wirkungsweise der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur auf unseren Geist und ihre Einflussnahme eben auf den Geist anhand von verschiedenen Symptomen wieder erkennen und weiß somit, unter welchem Einfluss man gerade steht. Wenn ihr die drei Erscheinungsweisen der Natur, die wie Fäden eine Marionette kontrollieren, uns alle steuern, genauer verstehen möchtet, so müsst ihr zunächst einmal die Symptome verstehen. Es heißt, wenn die Erscheinungsweise der Unwissenheit zunimmt, dann tritt Dunkelheit im Bewusstsein auf, Untätigkeit, Verrücktheit und auch Illusion. Seid ihr manchmal in Illusion? Nein. Vielleicht nicht im Ferienlager. Ich möchte jeden von euch, der einmal versuchen möchte, in die Erscheinungsweise der Unwissenheit im Turbogang zu fallen, nur inspirieren, die Stadt Skopje in Makedonien zu besuchen. So wie man dann ankommt, wird man von einem starken Schlafbedürfnis überwältigt, was einen nicht mal nach 12 Stunden Rast freigibt. Das ist also ein sehr starker Einfluss von der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Oder ihr könntet es sehen, wenn ein Mensch anhand eines Menschen, der Alkohol zu sich nimmt, dieser Mensch fällt in sehr kurzer Zeit unter den Einfluss des Alkohols. Er wird in Illusion geraten, kann nicht mehr Personen genau erkennen, seine Gangart nimmt eine etwas schlierende Form an, und Er redet Dinge, die nicht im Rahmen der Vernunft mehr anzusiedeln sind. So, als nächstes lasst uns die Erscheinungsweise der Leidenschaft betrachten. Wenn die Erscheinungsweise der Leidenschaft zunimmt, dann nimmt große Anhaftung zu. Große Bemühungen und so weiter und so fort. Der Wunsch zu genießen nimmt zu. Das kennen wir auch während unseres Lebens. Wenn wir unter den Einfluss der Erscheinungsweise der Leidenschaft kommen, fühlen wir uns unglaublich angezogen zu sexueller Tätigkeit oder dazu, vielleicht noch ein Chevrolet zu kaufen, um uns fortzubewegen. Also wir entwickeln Anhaftung an bestimmte Objekte. Und wenn wir, nun gibt es die dritte Erscheinungsweise der Natur. In dieser Erscheinungsweise ist jemand von Wissen geprägt. Er verhält sich richtig und er ist sehr, sehr froh und zufrieden. Diesen Bewusstseinszustand gibt es auch. So während wir unser materielles Leben führen, gehen wir immer wieder durch diese verschiedenen Erscheinungsweisen hindurch. Es ist nicht so, dass ein Mensch nur von einer einzigen Erscheinungsweise beeinflusst wird. In der Bhagavad Gita heißt es, dass die Erscheinungsweisen in einer Art Wettkampf liegen ist es so, dass eine Erscheinungsweise versucht, die Oberherrschaft über ein bestimmtes Lebewesen zu bekommen. Es kann also sein, dass man am Morgen sich sehr tugendhaft fühlt, voll mit Wissen und voll mit Inspiration und mit guten Vorsätzen, dass man aber merkt, wie man über den Tag herüber recht leidenschaftlich wird, verschiedene Anhaftungen entwickelt und verschiedene Wünsche, um dann schließlich am Abend sehr müde zu sein, verzweifelt vielleicht, sich weinend auf sein Kissen zurückzuziehen und auf diese Weise in die Erscheinungsweise der Unwissenheit fällt. Es ist also wichtig zu verstehen, für jemanden, der sich mit der Erscheinungsweisen, mit den Erscheinungsweisen auseinandersetzt, dass er versteht, dass diese Erscheinungsweisen ein Lebewesen durch verschiedene Bewusstseinsphasen hindurch führen. Nun, ich möchte jetzt, nachdem ich ein bisschen erklärt habe, wie die Erscheinungsweisen der Natur unser Bewusstsein beeinflussen, kurz darüber sprechen, wie oder sie im Einzelnen zu verstehen sind. Es gibt verschiedene Beispiele in den Schriften, die versuchen, oder durch die diese Erscheinungsweisen erläutert werden. Zunächst einmal gibt es das eine Beispiel, dass diese Welt wie ein Gemälde ist. In einem Gemälde gibt es verschiedene Farben, die das Gemälde konstitutionieren, nämlich Gelb, Rot und Blau. Das sind die drei Primärfarben. Alle Farben, die es gibt, sind ein Gemisch aus Gelb, Rot und Blau. Grün zum Beispiel ist ein Gemisch aus Gelb und Blau. Und so sind alle anderen Farben zusammengesetzt daraus. Wenn wir jetzt in die Welt hineinschauen, so ist auch die Welt wie ein Gemälde. Es gibt Flüsse, es gibt Wolken, hier gibt es eine sehr schöne Natur, die uns umringt. Es gibt Städte. Es ist ein großes kosmisches Gemälde. Und genauso wie auf den Farben, auf der Farbskala eines Gemäldes diese drei Farben verantwortlich sind für alles, was man sieht, so sind auch die drei Erscheinungsweisen für alle Dinge, die zu sehen sind, verantwortlich. Alle Zustände des Seins, alle Tierspezien, die es gibt, verschiedene Menschen und ihre verschiedenen Kategorien. Es gibt 400.000 verschiedene Arten von Menschen auf den unterschiedlichen Planetensystemen. All diese Zustände des Seins, wenn ihr so wollt, alle diese Manifestationen materieller Energien, sind von den drei Erscheinungsweisen der Natur zusammengewischt. Zum Beispiel bei den Tieren heißt es, dass die Kuh in der Erscheinungsweise der Tugend ist, der Tiger oder Löwe in der Erscheinungsweise der Leidenschaft und der Affe, der Maimon. Also ich sollte mich hier zurücklegen, sonst werde ich wieder kritisiert. Der ist in der Erscheinungsweise der Unwissenheit natürlich. So gibt es auch zum Beispiel saftige Fruchtbäume mit Pfirsichen, die voll Saft triefen. Diese sind in der Erscheinungsweise der Tugend. Tannen und andere Pflanzen, die keine Früchte mit sich bringen, sind in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Und Bäume, wie zum Beispiel der mit Stachel besetzte Schlehdorn, ist in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Und so gibt es auch verschiedene Menschentypen. Wenn ihr zum Beispiel in den südlichen Balkan hineinkommt, seht ihr unglaubliche Beispiele von der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Da gibt es zum Beispiel eine Menschengruppe, alles was die im Geiste haben, ist, sich zu vermehren, so schnell wie möglich und so intensiv wie möglich, damit sie möglichst das Land übernehmen können, diese Menschengruppe. Die waschen sich nie, essen Hunde, habe ich jetzt gehört und auch gesehen, die einige Zeit unter dem Erdboden verrottet sind, sodass ihr Fleisch sehr delikat schmeckt. Für diese Menschen. Man merkt, hier ist doch ein starker Einfluss der Erscheinungsweise der Unwissenheit da. Die schauen sehr einfach und das Haar wächst bis zu den Augen ungefähr. Und wieder andere, wie die Manager, die man hier in der Schweiz und in Deutschland, die über die Straßen fegen sieht, die also noch telefonieren, wenn sie schon aus dem Auto gehen, die sind also stark von materiellen Wünschen beeinflusst und sicherlich ziemlich in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Nicht ein dreibuchstabiges Wort, was ist über ihre Stirn buchstabiert, was andeutet, wofür sie so hart arbeiten. Es ist ein, ja, die Erscheinungsweisen der Natur. Ein anderes Beispiel, was gegeben wird für die Erscheinungsweisen der Natur, ist ein Beispiel, was ihre Wirkungsweise verdeutlichen soll. Nämlich, in diesem Beispiel werden die Erscheinungsweisen mit einem Strick verglichen. Stricke können einen binden, sodass man in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, sogar nicht in der Lage ist, sich überhaupt zu bewegen. Genauso sind diese Erscheinungsweisen der Natur so stark, dass sie einen Menschen dermaßen bedingen, dass er keine richtige Freiheit hat, sich zu äußern oder zu denken. Er mag versuchen, einen anderen Lebensweg einzuschlagen, aber er kann es nicht. Es ist sehr oft die Erfahrung von Sozialarbeitern, die versuchen, verschiedene Menschen zu reformieren und zu einem anderen Lebenswandel zu bringen, dass diese Menschen dies für einige Zeit vielleicht tun, aber dann wieder zu ihren alten Gewohnheiten zurückfallen. Vielleicht ist es auch unsere eigene Erfahrungsweise, bevor wir zum Krishna-Bewusstsein gekommen sind. Wir mögen rechtschaffen bemüht gewesen sein, einen bestimmten Charakterzug in uns zu überwinden, aber sahen immer wieder, wie die stark fesselnde Wirkung der Erscheinungsweisen uns daran gehindert hat, tatsächlich ein gehöriges Stück Weg voranzukommen in unserer spirituellen Entwicklung. Das mag auch noch immer die Erfahrung sein von vielen hier. Ein drittes Beispiel wird von Königin Kunti gegeben, Maya Javanikachanam. In diesem Beispiel wird die Erscheinungsweisen der Natur mit einem Tuch verglichen. Wenn ihr ein Tuch habt, ein sehr schönes Beispiel, gibt es in einem guten Tuch, dieses jetzt ein mittelgutes Tuch, in einem guten Tuch gibt es Fäden, die in drei verschiedenen Richtungen gehen. So, vertikal, vertikal ist von unten nach oben, horizontal und schließlich diagonal. Genauso wie ein Tuch, was dick gewebt ist, die Sicht verdeckt, zum Beispiel, ihr könnt mich jetzt nicht mehr sehen, ich mache gerade eine Fratze, aber ihr seht es nicht. Genauso ist, jetzt habe ich mein Gesicht eben wieder verändert, genauso ist auch, sind auch die drei Erscheinungsweisen der Natur, die diese materielle Welt weben sozusagen. Wie ein Tuch, was uns daran hindert, Krishna zu sehen. Ein Mensch, der von in dieser materiellen Natur, von den Erscheinungsweisen der materiellen Natur bedeckt ist, kann den höchsten Herrn nicht sehen. Maya Javanikachanam, der Vorhang der drei Erscheinungsweisen der Natur, senkt sich oder hebt sich über seine Sichtweise, sodass er nicht Krishna sehen kann. Also die drei Erscheinungsweisen der Natur werden, das möchte ich hier zusammenfassend sagen, anhand ihrer Wirkung erklärt. Weil es sehr schwierig ist, für uns als bedingte Seelen sie direkt zu sehen, müssen wir sie sehen anhand ihrer Wirkung. Steht ihr? Genau wie den Wind. Den Wind können wir nicht sehen mit unserem nackten Auge. Wir können ihn jedoch sehen daran, dass die Blätter an den Bäumen sich bewegen. Oder die Wolken hoch oben im Himmel in Bewegung geraten und sich verformen und auf die Reise gehen. Genauso können wir die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur sehen anhand der Bewegung, die sie in dieser materiellen Welt verursachen. In dieser Art und Weise oder in dieser Funktion sind die Erscheinungsweisen wie Seile anzusehen, die etwas ziehen. Wir können die Erscheinungsweisen der Natur auch daran erkennen, dass sie bedecken, unsere Sicht bedecken. Das ist die zweite Wirkungsweise der Erscheinungsweisen. Zum Beispiel, wenn jemand bei der Vorlesung einschläft, kann man leicht feststellen, was für eine Erscheinungsweise der Natur im Augenblick wirkt. Die dritte Wirkung der Erscheinungsweisen ist, dass sie verantwortlich sind für Manifestation, für Sein, Being, the state of being, der Zustand des Seins. Und hier, um das zu verstehen, wird das Bild von einem Gemälde benutzt. In der Bhagavad Gita erklärt Krishna, Prakriti Kriyamana Ni, alles, was in dieser materiellen Welt getan wird, wird durch die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur getan. Nur aufgrund eines falschen Egos denken wir, wir sind die Handelnden. Bitte ruft euch dieses Thema einmal in den Geist. Was wir jetzt gehört haben, bedeutet, dass wir nicht frei sind, sondern dass wir durch die drei Erscheinungsweisen kontrolliert werden. Aber trotzdem hat jeder den Eindruck, frei zu sein und etwas zu tun. Wenn du isst, dann denkst du nicht, die Erscheinungsweisen der Natur kauen jetzt dein Frühstück, sondern du bist ein enthusiastischer Prasadam-Liebhaber am Werke. Wenn du hierher fährst, denkst du nicht, die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur sind dafür verantwortlich, sondern glaubst eingestiegen zu sein in deinem Wagen und dein Ziel also angepeilt zu haben. Aber das ist nur ein falsches Verständnis vom Sein. Wir, die winzig kleine Seele, sind in einem physischen Körper, der ganz und gar unter der Kontrolle der Natur steht. Und diese Natur wiederum zerfällt in die Wirkungsweisen der drei Erscheinungsweisen der Natur. Zum Beispiel Fortbewegung bedeutet die Erscheinungsweise der Leidenschaft. Die Erscheinungsweise der Leidenschaft ist verantwortlich für Lokomotion. Schlaf oder Ruhe bedeutet die Erscheinungsweise der Unwissenheit. Ruhe jedoch, die voll mit Glück erfüllt ist und mit Erleuchtung, also wenn man da sitzt und meditiert, das ist die Erscheinungsweise der Tugend. All diese Erscheinungsweisen wirken also die ganze Zeit immer auf uns. Wir können es nur nicht erkennen, weil wir aufgrund des falschen Egos davon überzeugt sind, selber der Handelnde zu sein. Wir können jedoch die Erscheinungsweisen der Natur deutlich und gut erkennen, wenn wir das Verhalten anderer studieren. Lokanath Swami gab einmal ein hochinteressantes Beispiel. Er sagte, wenn man Zucker in Wasser auflöst, ist es nicht möglich, im Wasserglas den Zucker zu erkennen. So ist es auch nicht möglich, im eigenen Bewusstsein die Erscheinungsweisen der Natur so leicht ausfindig zu machen. Wenn wir aber jemand anderen aktiv, bei jemand anderen jedoch, ist es einfacher, das zu sehen. Deswegen möchte ich euch bitten, wenn ihr die Erscheinungsweisen der Natur studieren wollt, zunächst einmal andere zu betrachten. Und ihr werdet sehen, Mensch, der handelt ja jetzt unter einem bestimmten Einfluss. Ihr könnt das dann deutlich sehen. Es ist nicht so einfach, bei sich das zu sehen. Wenn man zum Beispiel Unordnung in seinem eigenen Zimmer hat, das geht mir immer so, mein Schreibtisch sieht immer aus wie kurz nach der Atombombenexplosion in Hiroshima. Das ist also immer so, weil da so viele Aktivitäten am Tag drüber stattfinden auf diesen paar Quadratmetern. Ich merke das nie. Wenn ich jedoch bei jemand anderes ins Zimmer reinkomme, dann sehe ich immer, oh, du bist aber, da sieht die aber sehr intensiv aus. Es ist so, ich kenne einen sehr lieben Gast, der auch uns heute hier mit seiner Anwesenheit begrüßt. Also, wenn ich da ins Haus komme, dann komme ich immer in eine Symphonie des Schmunzelns hinein, weil es wirklich so intensiv wild aussieht, wie die unbelassene Natur ohne Flurbereinigung. Ich muss immer also lächeln und schmunzeln, und das ist schon so stark, dass mein Gastgeber also immer mit maßloser Panik aufräumt, bevor ich komme. Aber bei mir sieht es genauso schlimm aus, noch schlimmer im Grunde genommen, davon kann sich jeder Gast überzeugen. Deswegen haben hier meine Gastgeber meinen Lebensbereich in einen zum Gästeempfang gestaltet, wo keiner sieht. Wenn ihr aber hinter die Schrankwand schaut, dann werdet ihr euch wundern. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel, ein persönliches Beispiel, sodass ich keinem zu nahe treten brauche, sondern nur mir selber, dafür, wie schwierig es ist, für einen selber sich selbst einzuschätzen, wie es aber einfacher ist, andere einzuschätzen. So, wenn ihr diese Erscheinungsweisen der Natur studieren wollt, möchte ich euch deswegen inspirieren, zunächst einmal bei anderen zu schauen, jedoch nicht in herablassender Art und Weise, sondern mit einem naturwissenschaftlichen Interesse, was ihr dann auf euch anwendet. So, ich möchte also gerne, bevor ich zu Fragen aufrufe, kurz über diese noch kurz aus den Schriften vorlesen. Materielle Substanz, der Ort, das Ergebnis von Aktivitäten, die Zeit, Wissen, die Arbeit, der Ausführende, das Vertrauen, der Bewusstseinsstand, die Lebensform und auch die Bestimmung nach dem Tod beruhen auf den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. O bester aller Menschen, alle Zustände der materiellen Natur werden von dieser drei Erscheinungsweisen kontrolliert. Ob man etwas sieht, ob man etwas hört oder ob man sich etwas vorstellt, alles ohne Ausnahme sind die Erscheinungsweisen der Natur. Hierüber, das ist also die erste Lektion, die ich heute hiermit gerne beenden möchte. Wir sind also in dieser materiellen Welt fest und in dem Einzelnen. Darüber möchte ich morgen in der Morgenvorlesung ein wenig noch sprechen, aber für heute möchte ich gerne meine kleine Ausführung beenden und euch fragen, ob es dazu Fragen gibt. Es gibt noch viel von zu erklären, aber ich möchte lieber kurz und kondensiert sprechen, sodass es nicht zu viele Informationen sind und einfach Verständnisfragen dann gerne beantworten. Ja, Oliver? Ja, gut, Dankeschön. Die Erscheinungsweise der Unwissenheit, wenn wir, möchte ich dir jetzt mal anhand der Bedingtheit, wie sie uns bedingt, abgrenzen von der Erscheinungsweise der Leidenschaft, die uns auf andere Art und Weise bedingt. Die Ergebnisse von der Erscheinungsweise der Unwissenheit sind Untätigkeit, dass man sich einfach nicht inspiriert fühlt, Schlaf und auch Verrücktheit, also Illusion. Die Ergebnisse dagegen von der Erscheinungsweise der Leidenschaft sind unbegrenzte Wünsche und Begierde. Sieh mal, in der Erscheinungsweise der Unwissenheit, so sagte Prabhupada einmal, fühlt man sich hilflos. Während man sich in der Erscheinungsweise der Leidenschaft hoffnungsvoll findet, fühlt. Prabhupada sagte, Unwissenheit bedeutet helpless. Leidenschaft bedeutet hopeful und Reinheit oder Tugend bedeutet happy, glücklich, zufrieden. Dann hast du es ganz einfach mit diesen drei Kategorien. Es ist sehr interessant zu studieren, wie diese Erscheinungsweisen uns tatsächlich beeinflussen. Stellt euch bitte mal folgendes Beispiel vor. Ein durchaus wohlgekleideter Mann steigt in die Lufthansa von Genf nach Frankfurt ein. Lufthansa ist eine Fluglinie. Er kommt, setzt sich neben eine durchaus leidenschaftliche Frau mit tief eingeschirmten, wie nennt man das, so, es fehlt also eine ansprechende Halsbedeckung. Und er sitzt da. Eigentlich wollte er eine schwierige mathematische Aufgabe lösen, aber fängt an zu schauen und plötzlich wird die Proportion der Frau lassen ihn nicht mehr los. Und etwas, was als objektive Wirklichkeit, als Fettgewebe existiert, wird plötzlich zu einer subjektiven Wirklichkeit unter dem Einfluss der Erscheinungsweise der Natur und er assoziiert göttliche Freuden damit. Das ist also die Wirkungsweise der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Wünsche, ich muss sie haben, lebendig oder tot, oder wie immer da die Formeln gehen in der materiellen Welt, also ein bisschen altmodisch, ich weiß. So, die Erscheinungsweisen der Natur, die also zunächst einmal, wie wir es analysiert hatten, als ein Bild existieren vor uns und alles ausmachen, werden zu einer subjektiven Wirklichkeit. Es ist ganz einfach zu sagen. Ich schaue jetzt auf euch und mache die Augen zu. Der Erste, der auftaucht in meiner Bewusstseinswerdung wie ein Häufchen Sand, was sich manifestiert in einer Sanduhr, ist Jochen und sein fragender Blick, was er mit dem Leben unternimmt. Weil du da vorne sitzt, deswegen bist du der Erste. So, Jochen ist also außerhalb von mir, aber wird durch die Betrachtung meiner Zuhörerschaft zu mir drin. Ja? Und je nachdem, was für eine Erscheinungsweise mich unter der ich stehe, werde ich Jochen betrachten. Wenn ich jetzt in der Erscheinungsweise der Tugend bin, sehe ich die Gleichheit aller Wesen. Ich sehe ihn als ein ewiges Teil Krishnas, als eine ewige Seele in einem Körper. Wenn ich unter der Erscheinungsweise der Leidenschaft sehe, sehe ich, ach, ich wollte auch mal so groß werden. Ich habe es aber nur auf 1,80 Meter gebracht. Jochen wahrscheinlich auf meine Traumgröße, 1,85. Und man wird neidisch. Man sieht also die Unterschiede und wird von Wünschen überwältigt. Wenn man in der Erscheinungsweise der Unwissenheit ist, sieht man Menschen entsprechend ihrer äußeren Tätigkeiten. Man sieht seine Tätigkeit als das Ein und Alles, analysiert Shri Krishna in der Bhagavad Gita. Seht ihr, was ich also versuche zu sagen, sind diese Erscheinungsweisen sind auch zum Beispiel in der Weltsicht da. Ein Mensch in Tugend sieht das, was uns alle verbindet. Entschuldigung, Jochen, dass ich dich als Beispiel genommen hatte. Ich wollte einen philosophischen Punkt ein bisschen greifbar machen. Ein Mensch, der in der Leidenschaft ist, sieht aber nur das Trennende. Zum Beispiel in einem Fußballspiel. Da sehen die Fußballfans nicht, ob Borussia Gladbach-Fans sind auch Menschen. Die denken, das sind Untermenschen. Denn sie sind nicht bei meinem HSV-Sportverein, also das ist ein Hamburger Sportverein. Versteht ihr? Das ist nur möglich durch einen bestimmten Einfluss. Oder zum Beispiel in Kriegsgeschehen denken die Serben, die Kroaten sind nicht so lebenswert und die Kroaten denken, die Serben sind nicht so lebenswert. Sie fallen unter den Einfluss der Erscheinungsweisen der Leidenschaft, sodass sie nicht das Verbindende sehen, was man in der Erscheinungsweise der Tugend sieht. Also die Erscheinungsweisen der Natur sind wirklich, es ist nicht etwas, was nur so Philosophie ist, die, sagen wir, eher abstrakte Form annimmt, sondern sie sind täglich zu beobachten. Ich möchte euch deswegen um Folgendes bitten. Wir haben, ich dachte, am Ende des Seminars Folgendes zu machen, nämlich eine Namensliste zu sammeln, sodass ich möchte gerne eine Erkennungstafel von den Erscheinungsweisen zusammenstellen in der deutschen Sprache und sie euch dann zuschicken, wenn ihr ein weiteres Interesse habt. Dann könnt ihr so durch das Leben gehen mit der Lalita, guck schon wieder, oh, schon wieder Arbeit. Oh, ja, hier steht das so, hier steht das so. Und ihr könnt dann alles verstehen und braucht nicht mehr agitiert und in Unwissenheit durch euer Leben hindurchzugehen. Gut, ist es nun ein bisschen deutlicher? Gut, ich muss nach der Reihenfolge gehen, Jochen, du kommst gleich danach. Ja, jetzt möchte ich nochmal gerne Dainya Chaitanya, Dina Chaitanya, sorry, Dina Chaitanya, bitte.
Sind wir völlig beeinflusst von der Natur der Erscheinungsweise? Können wir da etwas daran ändern oder etwas nicht beifügen? Oder sind wir völlig unter der Natur der Erscheinungsweise?
Ja. Zum Nutzen derjenigen, die dieses Seminar später auf Kassette hören, möchte ich die Frage wiederholen. Sind wir völlig dem Einfluss der materiellen Erscheinungsweisen der Natur unterworfen oder ist es möglich, ihrem Einfluss zu entgehen? Ich danke dir für diese Frage. Ich möchte über diesen Bereich am letzten Tag sprechen. Das ganze Seminar soll dazu dienen, uns zunächst einmal zu sagen, wie die Erscheinungsweisen wirken, was sie sind. Und am nächsten Tag, also morgen, werden wir ein bisschen Positives über die Erscheinungsweise der Tugend sprechen. Und am dritten Tage werden wir darüber sprechen, wie wir alle Erscheinungsweisen der Natur überwinden können und tatsächlich transzendental werden können. Krishna erklärt in der Bhagavad Gita zu diesem Thema, Daivichesha Gunamayi Mama Maya Duratyaya. Duratyaya heißt, es ist sehr schwierig, die materielle Energie oder Maya zu überwinden, die sich aus den drei Erscheinungsweisen der Natur zusammensetzt. Aber er sagt, es ist möglich. Und im 14. Kapitel erklärt Shri Krishna, dass durch die Praxis des Krishna-Bewusstseins, deswegen Krishna-Bewusstsein in der Praxis, tatsächlich die drei Erscheinungsweisen der Natur überwunden wird und man auch nicht mehr zu Fall kommt. Was sagst du nun, Dina Chaitanya? Das ist der ganze Sinn des spirituellen Lebens. Denn sonst könnten wir ja nicht den Pfad der Freiheit gehen, sondern würden immer bedingt bleiben. Einfach Marionetten, die die einfach verstrickt sind. William Shakespeare hatte, glaube ich, ein kleines Wissen über die Erscheinungsweise der Natur, als er sagte, diese Welt ist eine Geschichte, die von einem Idioten erzählt wurde. Im Hamlet oder so. Ich weiß nicht, ich habe da irgend so einen Klassiker. Ohne viel Sinn und Bedeutung. Sie huscht über die Bühne, die Geschichte, mit viel Gelärme. Punkt. Ein Mensch, der aufwacht zum spirituellen Leben und tatsächlich sich selber und die Welt aus einer neu gewonnenen Distanz beobachtet, sieht, wie kontrolliert er war und wie kontrolliert er vielleicht zum Teil sogar noch handelt, immer wieder nach den gleichen Mustern, die auftreten, und er entwickelt den festen Wunsch, diese drei Erscheinungsweisen oder dieser festen Bindung zu entgehen. Und das ist der ganze Sinn des Seminars. Also keiner sollte ein missmutiges Gefühl in sich aufkommen lassen. Wir werden auf dieses Thema eingehen. Das ist der Hauptpunkt. Euch soll praktisches Handwerkszeug gegeben werden, sodass ihr tatsächlich in eurem Leben die Erscheinungsweisen, erstmal die Erscheinungsweisen der Tugend kultiviert und benutzt als ein Sprungbrett, um auf die transzentrale Ebene zu kommen. Keiner, der dieses Seminar verlässt, wird mehr in Unwissenheit und Leidenschaft handeln. Das ist unser Ziel. Tja, man muss hohe Ziele haben, sonst erreicht man nichts im Leben. Ja.
Ja, ich meine, auch seine Frage an.
Oliver heißt er. Ja, ist es auch. Dr. Jochen fragt nach Zorn. Ist Zorn in der Erscheinungsweise der Leidenschaft? Das wird sehr schön im dritten Kapitel erklärt, wie Zorn von Shiva über, also der Kontrolle Shivas und seiner elf Rudras untersteht. Dieser Zorn manifestiert sich in der Luft, ist interessant. Also als diese Leidenschaft des Zornes manifestiert sich in der Luft durch Stürme, in den Wellen durch Gischt, in einem Menschen in Unkontrolle, in dem Bein, es wird von dem Bein aufwärts gegangen, in intensiven Treten, das ist schon sehr zornig, in den Augen manifestiert es sich und so weiter und so fort. Zorn ist in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, verfällt aber, und das ist das besondere Symptom der Erscheinungsweise der Leidenschaft, es geht immer runter in die Erscheinungsweise der Unwissenheit. Zorn kann niemals zufriedengestellt werden. Man wird nicht glücklich, indem man zornig ist, sondern depressiv und leidet und ist ein Elendshäufchen.
Ja.
Wahrscheinlich ist das eine Stufe des Zornes, die, also der Zorn wird als in der Erscheinungsweise der Unwissenheit angegeben. Das ist so, dass es eine Stufe des Zornes, wo schon nicht, wo dieser unwissende Einfluss da ist. Das müsst ihr überhaupt wissen. Solange wir in der Erscheinungsweise der Leidenschaft sind, werden wir immer auf die Ebene der Unwissenheit herunterkommen. Das lässt sich nicht vermeiden. Zum Beispiel, der Materialist arbeitet sehr, sehr intensiv, ist sehr aktiv und nachher macht er Pause und muss schlafen, sich ausruhen, Sommerurlaub machen in Österreich, Finnland und so weiter und so fort. Es lässt sich nicht halten, die Erscheinungsweise der Leidenschaft. Es lässt sich auch nicht wissen, was man in Leidenschaft hat, halten. Wissen lässt sich nur halten auf der Ebene der Tugend.
Da ist der Zorn im Objekt,
will, wenn man zornig wird, also Jochen fragt doch über die Wirkungsweise von Zorn und wie sie sich in Unwissenheit, wie denn Unwissenheit die Folge von Zorn ist. Der Zorn kann niemals Zufriedenheit erlangen und kann also nicht ewig wüten, weil er zeitweilig ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich right on your question bin, ob ich direkt auf der Frage bin, weil mein Geist eben zu einem anderen Thema, was in Bezug ist, gegangen ist. Ist das klar? Oh, gut. Ja, Hare Krishna noch. Oh, hier ist ja direkt der rege Beteiligung. Ja, wie heißt du?
Hanno.
Hanno, woher kommst du? Oh ja, ich hatte dich schon. Hanno, bitte. Wenn also, ich möchte Hannos Frage wiederholen. Wenn Wünsche in der Erscheinungsweise der Unwissenheit sind, da ist schon der erste Schönschreibfehler. Diese starke Wünsche sind in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Das heißt jetzt aber nicht, dass man nicht in Unwissenheit auch Wünsche hat. Bier her oder ich fall oben ist zum Beispiel in der Erscheinungsweise. Das ist ein Klassiker der deutschen Sprache, dieses Motto. Zum Beispiel, da ist es so schön, dieser Wunsch. Der Arme ist schon völlig entnervt und eine einzige menschliche Schlacke geworden aufgrund des Alkoholkonsums. Aber in Unwissenheit denkt er, Bier ist gesund und wichtig. Im Allgäu ist das eine ganz weit verbreitete Slogan. So, aber für gewöhnlich lasst uns bei der Gita bleiben. Starke Wünsche tauchen auch, wenn die Erscheinungsweise der Leidenschaft sehr prominent wird. So, Hanno fragt, dann ist aber auch der Wunsch zurück nach Hause, zurück zu Gott zu gehen, unter dem starken Einfluss der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Wir werden hierüber morgen ein bisschen detaillierter sprechen, wie nämlich die Erscheinungsweisen auch im spirituellen Leben auftreten können, während der Ausübung hingebungsvollen Dienstes. Hier möchte ich kurz sagen, es kann sein, dass der Devotee auch in seinem spirituellen Leben unter die Erscheinungsweise der Leidenschaft fällt, wo er immer etwas erreichen will. Kundalini Prabhu fand ich einen sehr schönen Satz geprägt, den ich hier wiedergeben möchte. Man ist nicht zufrieden in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, ein guter Devoti zu sein. Man will ein großartiger Devoti sein, der berühmt ist oder geachtet wird. Nicht? So, das ist jetzt, oder man ist nicht zufrieden, also gut sein spirituelles Leben. Man möchte es so machen, dass man anerkannt wird. So, es gibt das, was Hanno beschreibt, dass man einfach sagt, also ich zeige jedem, wer der Erste ist im Königreich Gottes. Nicht? Dass man so praktisch stark besessen von dem Wunsch nach Anerkennung sein spirituelles Leben praktiziert und somit in den Erscheinungsbereich der Leidenschaft hineinfällt. Der Devotee macht sich abhängig, auch in seinem Wunsch zurück nach Hause, zurück zu Gott zu gehen. Er sagt, mein lieber Herr, wenn es dir gefällt, das ist also, wir werden morgen sehen, dass im spirituellen Leben die Erscheinungsweisen auftreten, wenn man ein separates Interesse von dem Interesse des Herrn verfolgt. Nicht? Ein Separatist führt sein spirituelles Leben unter dem Einfluss der Erscheinungsweisen der Natur aus. Er hat also, er ist nicht eins mit dem Interesse des Herrn, er ist nicht ein Instrument im Herrn, im Willen des Herrn, sondern was bei ihm da ist, ist, dass er einfach sein eigenes kleines Leben folgen will. Wenn du aber so betest, mein lieber Herr, wenn es dir gefällt, bitte, lass mich zurück nach Hause, zurück zu Krishna gehen. Ist das der natürliche Wunsch der Seele? Die Seele ist nicht wunschlos. Die Seele wünscht sich Krishna. Genauso wie sich der Geist und der Körper, der Geist vielleicht Anerkennung wünscht und der Körper Nahrung wünscht, Nicht? Also der Geist feinstoffliche Weise die Welt genießen will und der Körper auf grobstoffliche Weise die Welt genießen will. So hat ist die Seele von dem Wunsch erfüllt, dem Herrn in Hingabe zu dienen. Eine selbstverwirklichte Seele wünscht sich in dem Sinne nicht direkt zurück nach Hause zu Krishna zu gehen, sondern einfach nur dem Herrn zu dienen. Denn das ist die eigentliche natürliche Position der Seele. Das ist ein schönes Thema. Ich werde da morgen noch intensiver drauf eingehen, aber hier soll nur so viel gesagt werden. Materielles Leben bedeutet, getrennt von Krishna zu wünschen, und es kann auch so sein, dass jemand, der ein spirituelles Leben führt, immer noch diese Symptome des Getrenntseins von Krishna Wunsch entwickelt und somit nicht mit Krishna plant, sondern sich selber da zufriedenstellen will. Einfach nur, so kommen viele Leute übrigens zum Krishna-Bewusstsein. Wenn man sie fragt, warum bist du denn gekommen? Ach, das materielle Leben ist so entsetzlich provinzialisch. Ich will Befreiung von einem so provinzialischen Leben. Ich möchte was erleben. Deswegen bin ich zum Krishna-Bewusstsein gekommen. Das ist noch nicht ein sehr reines Motiv. Hier ist noch immer ein separates Interesse. Hier geht es nämlich nicht um Krishna, sondern nur um Befreiung vom materiellen Leben. Gut. Ich glaube, wir kommen jetzt langsam zu Nithai Ram. Ich darf der Devotee-Öffentlichkeit und auch dem Freundeskreis eine Neugeburt im spirituellen Leben vorstellen. Nithai Ram, der ehemalige Nick, ist gestern eigentlich, nicht? Gestern, ein Tag vor Balarams Erscheinungstag, eingeweiht worden und hat gleich den Namen Nithai Ram als Startpunkt gekriegt. So, das ist hier die Neugeburt. Du bist jetzt genau ein Tag alt. Herzlichen Glückwunsch. Mal sehen, was du für eine Frage stellst. Bitte. Die Frage von Nithai Ram ist, wie sehr muss man sich mit dem Thema der drei Erscheinungsweisen der Natur beschäftigen? Srila Prabhupada sagt, dass man nicht hingebungsvollen Dienst ausführen kann, wenn man nicht wenigstens in die Erscheinungsweise der Tugend kommt. Ein Transzendentalist wird also sehr interessiert daran sein, wie er die Erscheinungsweise der Tugend kultivieren kann in seinem Leben und dann weitergehen kann. Ist genauso wie wenn du in ein Haus rein, wenn du in den Tempel rein willst, dann musst du erstmal die Tempeltür finden. Dann kannst du in den Tempel gehen. Man kann auch durchs Fenster gehen, das ist anstrengender jedoch. So ist es das Einfachste für uns, den Zustand in unserem Leben zu kultivieren, wo wir ungestört sind. Nicht mehr den Einfluss von Unwissenheit und Täuschung erliegen und auch nicht mehr von zahlreichen materiellen Begierden getrieben werden, wie ein Kreisel von der Peitsche eines Kindes. Dieses Seminar soll, was ich also an das Seminar meiner Vorgänger auch anschließt, ist ungefähr so zu verstehen, Nithai Ram. Wenn du in einen Wald hineingehst, dann siehst du eine große Karte im Wald, die dich aus den Wirren des Waldes zu einer Stadt hingeleiten will. So ist es auch mit den Schriften. Die Schriften und ihre Information geben uns eine genaue Information, wie wir aus dem Wald des materiellen Daseins in die spirituelle Welt kommen. Nirvana heißt das. Brahma Nirvana Gacchati. Man geht ins Königreich Gottes, indem man den Wald des materiellen Lebens verlässt. Das ist eine Definition der Bhagavad Gita. Nirvana ist also nicht ein Wort, was nur buddhistisch besetzt ist, von buddhistischer Philosophie, sondern es ist ein Wort, was schon vor dem Beginn der buddhistischen Philosophie in der Bhagavad Gita verwandt wurde. Und nun bei der Karte ist es sehr, sehr wichtig, dass man sieht, wo man selber steht. Der Ausgangspunkt A, der meistens zu rot angegeben ist auf so einer Karte und mit einem A signiert ist, Ausgangspunkt, ist sehr wichtig. So soll auch das Seminar uns helfen, zu verstehen, wo wir stehen. Und das ist die Aufgabe von dem morgigen Treffen. Heute Abend, nee, morgen nicht, übermorgen, wo du auch herzlich eingeladen bist, wenn du dann aus Zeitgründen vielleicht auf Sankirtan bist, kann man sich die Kassetten besorgen, und wo wir versuchen werden, das ganz klar darzustellen, wo, sodass der Devotee weiß, wo er ist und wie er weiterkommen kann. Es ist wichtig, ich habe hier auch Zitate von Srila Prabhupada gesammelt und Yes, ich hatte vor einiger Zeit eine Vorlesung gehört von Srila Prabhupada, wo er über die Wichtigkeit hinweist. Er sagte, wenn man ein Feuer entfacht, ist zuerst das Holz da, was eine Transformation der Erde ist, dann ist der Rauch da und dann ist das Feuer da. Erst wenn man das Feuer hat, ja, kann man Yajna, das heißt eine Opferdarbringung machen, wie bei deiner Einweihungszeremonie. Da hast du an dem Yajna teilgenommen, indem du Getreide, also Sesam und Barley, in das Feuer geworfen hast, was als der Mund Vishnus zu verstehen ist, wo Vishnu installiert worden war. Du konntest diese Einweihungszeremonie, das Yajna, erst machen, als Feuer da war, nicht als Rauch da war und nicht als das Holz nur da lag. So kann man auch spirituelles Leben erst dann richtig praktizieren, wenn man frei ist von Unwissenheit und Leidenschaft. Unwissenheit ist wie Feuer, wie Holz in ihrem rohen Zustand, und Leidenschaft ist wie Rauch, der die Augen beißt, sodass man vor lauter Mathe und Wünschen gar nicht das eigentliche Ziel sehen kann, nämlich Krishna bewusst zu werden. So ist es also wichtig, das wird in diesem Bhagavatam-Text erläutert, erstmal von dem Rauchzustand und von dem Holzzustand zum Feuer zu kommen, das heißt Unwissenheit und Leidenschaft zu kommen. Es ist jedoch möglich durch hingebungsvollen Dienst, und das werden wir auch nachher behandeln, die drei Erscheinungsweisen auf einmal zu transzendieren. Doch wird jemand, der den hingebungsvollen Dienst ausführt, immer bemüht sein, Tugend zu entwickeln. Schau dein eigenes Leben an. Du stehst früh auf, scheinungsweise der Tugend. Das ist die Uhrzeit, zu der du aufstehst. Du nimmst eine Dusche. Das heißt, du bist nicht schmutzig, sondern sauber. Ebenfalls erscheinungsweise der Tugend. Dir ist angeraten, die Wahrheit zu sprechen, selbst zu einem dir nicht wohlgesonnenen. Das ist auch Erscheinungsweise der Tugend. Und so siehst du, wie du bei der täglichen Ausführung des Bhakti-Yogas immer diese Dinge tust, die Tugend kultivieren. Nicht das eingearbeitet. Durch die erfahrene Führung durch einen spirituellen Meister jedoch, so sagt Prabhupada, kann auch ein unwissender und leidenschaftlicher Mensch sehr schnell auf die Ebene der Transzendenz kommen. Ja. Darüber werden wir aber alles noch sprechen. Gut, ich würde dann sagen, dass wir ein natürliches Ende erreichen. Ihr seht schon, ich mache es, oder es ist mir sehr wichtig bei meinen Beiträgen im Ferienlager, nicht zu viel Zeit in Anspruch zu nehmen, sondern euch allen die Möglichkeit zu geben, Freiraum zu haben. Es ist nämlich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt des Ferienlagers, dass man Gemeinschaft pflegt mit Devotees und mit ihnen spricht und Tipps und Hinweise und auch Ermutigung kriegt für sein spirituelles Leben. Durch Gemeinschaft entwickelt man die Erscheinungsweisen der Natur, Leidenschaft und Unwissenheit. Durch die richtige Gemeinschaft kann man jedoch Krishna-Bewusstsein, welches transzendental zu dieser materiellen Welt ist, erreichen. Und das soll auch praktiziert werden. Es ist also richtig Krishna-Bewusstsein in der Praxis. So, Hare Krishna, ich möchte euch sehr danken für eure Aufmerksamkeit. Bitte kommt zu den weiteren Seminaren, wo wir weitergehendes sprechen werden. Ich wünsche euch ein sehr schönes, schönen Aufenthalt hier. Morgen sehen wir uns wieder. Hare Krishna. Sila Prabhupada ki jai. Sisi Gaurita ki jai. Gaur Premanandi Hare Krishna. Hare Krishna.